Hallo ihr Lieben, das Thema heute geht uns alle an. Wir sprechen hier bei Isso über Wasser. Das ist in unserer Ernährung unerlässlich und gehört natürlich bei jedem dazu. Aber welches Wasser ist denn jetzt am besten? Mineralwasser, Heilwasser, stilles Wasser, Wasser mit Kohlensäure. Wir bringen in der heutigen Folge etwas Ordnung rein. Dazu gibt es natürlich eine Frage der Woche. Und zwar, ob stilles Wasser gesünder ist als Sprudelwasser. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Heute fangen wir mal ein bisschen transparent an. Ne, also wenn wir Podcast aufnehmen, dann haben wir nämlich beide keine großen Ansprüche an das, was hier vor uns auf dem Tisch steht. Ist ja so. Ja, aber eine Voraussetzung gibt es dann doch und das ist Wasser. Und Wir haben eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, haben wir immer Wasser ohne Kohlensäure getrunken, bis wir dann irgendwann mal hier gefragt haben, ob wir auch mal ein bisschen Sprudel bekommen.
Das war einfach
bekommen
zu langweilig.
Das war einfach so. Zu langweilig für uns. Und dann hieß es ja immer, nee, das machen wir hier nicht, weil ansonsten müsst ihr ja aufstoßen. Wir trinken jetzt trotzdem mit Kohlensäure.
Das ist eigentlich verboten, hier, darf man gar nicht sagen.
Aber wir sind ja Profis.
Insider.
Das ist ein kleiner Insider. Aber deswegen würde mich jetzt mal interessieren, Hochsommer ist ja da. Wie ist das im Hause Sam? Da wird doch bestimmt ordentlich drauf geachtet, viel zu trinken, oder nicht?
Boah, ja, um ehrlich zu sein, nee. Nee, ich trinke am meisten Wasser tatsächlich immer bei unseren Podcast-Aufzeichnungen hier. Ist tatsächlich so. Wir haben mal eine Zeit als Radsportler gehabt, quasi als sehr aktiver. Und seitdem habe ich irgendwie keinen Bock mehr auf Wasser, weil man damals ja immer diese Wasserflaschen hatte und diese Kunststoffflaschen und da geht eigentlich nur Wasser rein, weil irgendwas mit Kohlensäure oder sonst was, da ploppt der Deckel immer auf und dann hast du die Sauerei. Und also es geht einfach nur Wasser. Und wenn dann die Sonne da auch so drauf steht, gerade im Sommer, und dann das Wasser hatte einfach irgendwie immer echt, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf.
Das ist wirklich so. Das ist ja krass.
Und das hat so, zu so einer Aversion da irgendwie geführt, dass ich mich wirklich zwingen muss. Und dann halt auch eben, wenn Wasser mit Sprudelwasser oder sowas, dann viel lieber trinke ich, weiß, Asche auf oder beziehungsweise Wasser auf mein Haupt. Denn ohne Wasser läuft tatsächlich oder sprichwörtlich wirklich nichts. Damit alles im Fluss bleibt, müssen wir wirklich reichlich trinken. Denn mit einem Wasseranteil von 50-80%, den haben wir tatsächlich, ist unser Körper eigentlich flüssig. Ne? Oder ziemlich weich.
Ja.
Und ohne Trinken können wir nur wenige Tage überleben. Ohne Essen, je nach individuellen Fettreserven, Wochen oder gar Monate. Meiner Kenntnis nach liegt der Überlebensrekord nach einem Hungerstreik bei 94 Tagen.
Oh Gott.
Trinkstreiks würden je nach klimatischen Bedingungen laut den Trinkexperten vom Deutschen Institut für Sporternährung in Bad Nauheim maximal 7 Tage dauern.
Das ist ein Unterschied. Ja, krass.
Ja. Wenn wir übrigens gerade bei den Experten sind, also von dem Institut für Sporternährung, tolles Buch gibt es da. Also wer noch sich weiter informieren will über den Podcast hinaus zum Thema Trinken, Trink dich fit, toller Ratgeber von den Kollegen Günter Wagner, Johannes Peil, muss ich einfach an der Stelle sagen, weil wahnsinnig viel Information auch von den beiden stammt. Und das habe ich in der Vergangenheit auch in vielen Büchern schon zitiert. Aber ich habe neulich tatsächlich, weil wir gerade jetzt gesagt haben, maximal 7 Tage, ich habe bei einem Fernsehauftritt habe ich jemanden kennengelernt, der sich Prana ernährt, also das heißt Lichtnahrung.
Ach so, okay.
Und der erzählte mir, dass er quasi in der Anfangsphase, als er damit begonnen hat, 7 Tage nicht getrunken hat und 6 Wochen lang nichts gegessen hat.
Oh Gott, der Arme.
Also offenbar ist es doch irgendwie möglich, irgendwie das zu überstehen. Ob es gesund ist, ist natürlich die ganz andere Frage.
Ja, ja. Aber ich finde es trotzdem krass, also wie du gesagt hast, mit Hungerstreik 94 Tage und der Unterschied ist ja dann doch relativ krass, ne, dass man theoretisch nur 7 Tage ohne Trinken aushalten würde. Woran liegt das? Also man merkt ja, Wasser ist überlebenswichtig, das wissen wir ja mittlerweile alle. Aber deswegen frage ich jetzt nochmal ganz blöd, warum eigentlich?
Also kurzum, Wasser übernimmt im Körper die Aufgabe als Lösung, Transport, Speichermedium, Speichermittel. Wenn wir unseren Körper biochemisch betrachten würden, dann besteht er nach Alter, Geschlecht und der Körperzusammensetzung, Verhältnis zwischen Muskel und Fettanteil zwischen 50-80% tatsächlich aus Wasser. 80%, das muss man
echt
vorstellen.
Heftig, ja.
Also quasi, wenn man 100 Kilo hat, dann 80 Liter sind wir flüssig. Ne? So kann man das rechnen.
Kann ich ja auch sagen, ich bin nur so schwer, ist alles Wasser.
Ja, die optimale Trinkmenge, weil es viele immer interessiert, liegt bei etwa 1,5-2 Liter pro Tag. Also weil der Organismus, auch der Stoffwechsel, muss man sich vorstellen, läuft einfach nur rund mit Flüssigkeit. Also das muss man sich vorstellen. Ich habe immer das Bild von so einem Mühlrad. Das dreht sich auch ohne Wasser nicht. Ne? Also da passiert nichts. Ja, der Stoffwechsel ist langsamer, übrigens auch der Fettstoffwechsel. Also auch da muss man reichlich trinken, aber auch nicht übertrinken. So ein Mühlrad kann man auch an seine Grenzen bringen. Es soll heißen, dass uns zu viel Trinken auf Dauer auch schaden kann, weil dann für uns wichtige Mineralien mit ausgeschwemmt werden. Was übrigens an dem glasklaren Urin zu erkennen ist. Also wenn man wirklich mal viel getrunken hat und man pinkelt quasi glasklar, dann ist das ein Zeichen, ui, das war tatsächlich zu viel.
Zu viel schon, okay.
Und da werden Mineralien auch mit ausgeschwemmt, ist also auch nicht so gut. Eine gute Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, weil sonst die Körpertemperatur ansteigt. Die Folgen von einem Wassermangel können beispielsweise auch sein: Verstopfung, Schwäche, Müdigkeit, einen zu niedrigen Blutdruck, Kopfschmerzen, trockene Schleimhäute, Unruhe, Verwirrtheit, kalte Hände oft bei Frauen, Muskelkrämpfe und so weiter. Und wenn man mal überlegt, dass schon ein Flüssigkeitsverlust von nur 2% bezogen aufs Körpergewicht, also wenn wir jetzt wieder von 100 Kilo ausgehen, 2 Kilo Gewichtsverlust reicht schon aus, dass der Sauerstofftransport in die Körperzellen vermindert ist. Das drosselt nicht nur den Fettabbau, sondern auch die Gehirndurchblutung. Das kann dann natürlich in Beruf, Freizeit, Ermüdungserscheinungen, Aufmerksamkeitsdefiziten, Konzentrationsstörungen und so weiter führen. Und die körperliche Leistungsfähigkeit wird dramatisch reduziert. So.
Boah, das also ist ja krass.
Appell an mich selbst, mehr trinken.
Mehr trinken, ja.
Dann habe ich auch nicht so viele Wortfindungsschwierigkeiten. Wie war dein Name nochmal?
Oh Mann. Ja, aber Wasser ist ja nicht gleich Wasser. Ne? Ich habe ja eben gerade schon aus dem Nähkästchen geplaudert und meinte, also Achim und ich lieben Wasser mit Sprudel, aber zum Beispiel mein Mann und ich können uns im Restaurant nie eine große Flasche Wasser teilen, weil er zum Beispiel Kohlensäure überhaupt nicht trinken kann. Und deswegen, gib uns doch mal einen Überblick, welche Wassersorten es überhaupt alles so gibt.
Schon allein da könnte man eigentlich einen Podcast drüber machen. Ja, ne? Kohlensäure nicht und so, da gibt es ja auch diverse Meinungen.
Ja, ja.
Also grundsätzlich nicht jedes Wasser, das in Flaschen verkauft wird, ist natürliches Mineralwasser. Es gibt auch sogenannte Quellwässer und Tafelwässer. Quellwasser entstammt zwar einem unterirdischen Wasservorkommen, muss jedoch nicht das Kriterium der ursprünglichen Reinheit erfüllen und braucht keine ernährungsphysiologischen Wirkungen zu haben. Natürliches Mineralwasser ist ein Lebensmittel und das einzige Getränk, das nach dem Gesetz ursprünglich rein sein muss. Also nicht nur das Bier, ne? Reinheitsgebot, sondern auch natürliches Mineralwasser. Ursprünglich rein bedeutet, dass es von vor Verunreinigung geschützten Wasservorkommen entstammen muss. Anthropogene, das heißt also durch Menschenhand verursachte Verunreinigungen, dürfen im Mineralwasser nicht vorkommen. Auch eine Aufbereitung darf natürliches Mineralwasser nicht erfahren. Das bedeutet also, man darf da jetzt nicht irgendwie groß was zu- oder entfernen, mit Ausnahme der Zugabe von Kohlensäure, ne, da haben wir es, und dem Entfernen verschiedener unerwünschter natürlicher Bestandteile, wie beispielsweise Eisen und Schwefel. Das geht auch. Und durch diese gesetzliche Regelung nimmt das Mineralwasser sozusagen eine Sonderstellung unter allen Getränken ein. Ferner verlangt das Gesetz von natürlichem Mineralwasser ernährungsphysiologische Wirkung aufgrund seines geogenen, das heißt natürlichen Gehalts an Mineralstoffen und Spurenelementen oder sonstigen natürlichen Bestandteilen. Das ist so die Definition.
Sehr gut.
Ja, also es muss sozusagen eine ernährungsphysiologische Wirkung aufgrund der Bestandteile haben. Finde ich sehr interessant.
Auf jeden Fall. Ich werfe auch noch mal eins rein, und zwar Tafelwasser. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich rieche förmlich, wenn ich an Tafelwasser denke, immer noch das aus der alten Schulklasse, wo man immer die Kreide weggewischt hat. Und
dann ehrlich, den Schwamm toll, jetzt habe ich ein neues Bild im Kopf.
Nein, sorry, ich finde, es klingt
das
immer einfach
aber
nicht so appetitlich.
Nicht getrunken.
Nein, sag mal, ich finde, Tafelwasser hört sich immer nicht so appetitlich an, aber was steckt eigentlich dahinter?
Gott, oh Gott, jetzt habe ich echt ein Bild im Kopf. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie wahrscheinlich auch, ihr wahrscheinlich auch. Also, das richtige Tafelwasser, nicht das, was man in der Schule da irgendwie früher, gibt es das überhaupt noch? Oder
weiß
wird da heute
nicht,
alles
wahrscheinlich
digital
alles Smartboards
gemacht?
Oder so.
Wahrscheinlich, ne? Also Tafelwasser wird industriell hergestellt. Es kann künstlich aus verschiedenen Wässern, zum Beispiel Trinkwasser und Mineralwasser, gemischt werden. Und dem Tafelwasser dürfen mehr Wasser, Sole, bestimmte zugelassene Zusatzstoffe sowie Kohlendioxid zugesetzt werden.
Ah,
also
das, okay, das ist der Unterschied.
Der große Unterschied zum Mineralwasser. Eine Sonderstellung nimmt das Heilwasser ein, also wenn man es jetzt noch draufsetzt. Heilwasser ist ein sogenanntes Fertigarzneimittel. Ja, Ausrufezeichen. Also natürliches Mineralwasser ist es ursprünglich rein, es unterliegt jedoch dem Arzneimittelgesetz und benötigt eine amtliche Zulassung als Heilmittel. Also eigentlich müsste man, das Ganze dürfte man es eigentlich nur in der Apotheke kaufen. So.
Krass.
Und dazu bedarf es einen Nachweis seiner therapeutischen Wirksamkeit und den neuesten wissenschaftlichen Methoden. Es dient der Vorbeugung, Linderung und Heilung von Krankheiten. Heilwasser oder Heilwässer werden häufig bei Magenbeschwerden, Verdauungsstörungen, bei Appetitmangel oder bei urologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Blasenleiden und so weiter, eingesetzt.
Das finde ich ja spannend. Okay, das wusste ich auch nicht. Ja, und unser erstes Beispiel war ja eben das natürliche Mineralwasser. Es gibt in Deutschland ja einige Quellen. Aber woher kommen denn da überhaupt diese ganzen Mineralien im Wasser?
Also die Mineralquellen mit mineralstoffreichem Wasser, also dass man auch quasi diese Mineralien drin hat, kommen in Deutschland nur in ganz bestimmten Gebieten vor. Es sind Gegenden, in denen im Allgemeinen vor ca. 70 bis 200 Millionen Jahren vulkanische Aktivitäten aufgetreten sind, zum Beispiel in der Eifel, das ist ja ganz bekannt, im Ober- und Mittelrheintal, im hessischen Bergland oder in den südwestdeutschen Schichtstufenlandschaften, so heißt das. Nur hier hat das Wasser die Möglichkeit, über sogenannte Kluftsysteme viele verschiedene Gesteinsschichten zu durchlaufen und dabei in größeren Mengen eben die Mineralstoffe und Spurenelemente mit aufzunehmen. Also es ist ein ganz natürlicher Prozess. So liegt zum Beispiel das einige tausend Jahre alte Mineralwasser der Arienheller Quelle unter einer mächtigen Tonschicht von über 100 Meter vollkommen geschützt in einer ganz großen Tiefe. So. Und entsprechend der Gesteinsschichten haben sich die Wässer unterschiedlich mit Mineralstoffen und Spurenelementen eben angereichert. Und deshalb ist es eben so, dass das eine mehr davon enthält und das andere eben mehr davon.
Okay.
Aber auch in anderen Gebieten können Mineralwasserquellen liegen. Daher jedoch die geologische Bedingung für eine Anreicherung mit Mineralstoffen und Spurenelementen anders sind, enthalten diese Wässer andere Mengen oder geringere Mengen in der Regel an Mineralstoffen.
Ja, natürlich, das Mineralwasser klingt ja immer gut, aber ich muss sagen, vor dem Supermarktregal entscheidet man ja doch eigentlich schon aus dem Bauch heraus. Ne? Ich nehme zum Beispiel immer die Flasche, die ich optisch einfach am ansprechendsten finde. Aber geht das auch besser? Also gibt es etwas, worauf ich bei meinem Wasserkauf achten kann?
Also die ursprüngliche Reinheit des Mineralwassers wird durch einen ziemlich umfangreichen Prozess, behördliches Verfahren überprüft. Und es sind rund 200 Untersuchungen, die umfassen beispielsweise geologische und hydrologische sowie chemische und mikrobiologische Prüfungen. So, und dann darf ein Wasser eben, darf draufstehen, naja, es ist jetzt irgendwie magnesiumhaltig und so. Das darf übrigens nur draufstehen, wenn der Magnesiumgehalt mehr als 50 Milligramm pro Liter beträgt. Oder calciumhaltig, da muss der Calciumgehalt bei mindestens 50 Milligramm pro Liter liegen. Oder auch fluoridhaltig, da muss der Fluoridgehalt mehr als 1 Milligramm pro Liter betragen und so weiter. Also wenn das draufsteht, weiß man, es ist quasi, da gibt der Gesetzgeber auch eine gewisse Mindestgrenze vor.
Sehr gut. Und was kann die Zusammensetzung eines Wassers oder die besonderen Inhaltsstoffe bewirken?
Ja, das ist echt spannend. Also wenn wir gerade bei fluoridhaltig sind, wenn es draufsteht, es kann Vorbeugung von Karies, es kann zahnschmelzhärtend sein, Hemmung von einer Säurenbildung oder auch die Hemmung von Mundbakterien bewirken. Also das hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm, dass fluoridhaltig tatsächlich so den positiven Einfluss hat auf die Zahngesundheit. Oder calciumhaltig, natürlich Ausgleich, Calciummangel. Oder auch die Dämpfung von allergischen Reaktionen, eingesetzt bei Knochenschwund, bei Allergien, bei einem Calciummangel natürlich. Magnesiumhaltig ist ja klar, wenn man Muskelbeschwerden hat oder zu Krämpfen neigt, dann eben kann es einen Magnesiummangel auch ausgleichen. Dann gibt es hydrogencarbonathaltige Wässer. Da ist die Wirkung Pufferung vor überschüssiger Magensäure und Normalisierung der Säureproduktion. Also wer jetzt Probleme hat quasi und dazu neigt, dass man zu viel Magensäure produziert, habe ich auch eine Neigung zu, dann kann quasi ein hydrogencarbonathaltiges Wasser dazu führen, dass man eben da nicht so Probleme hat. Also quasi schützt vor einer zu hohen Magensäureproduktion. Wird auch eingesetzt zur Verbesserung der Insulinwirkung. Das finde ich total spannend, also gerade für Diabetiker. Das bedeutet, dass das Insulin eine bessere Wirksamkeit zeigt. Man braucht dann also auch weniger. Profitieren dann in erster Linie Diabetiker von oder wenn man auch aufs Gewicht achtet. Ne?
Ja,
und so geht's halt weiter. Ne? Also dann beispielsweise Natrium, Calcium und Hydrogencarbonathaltig, wenn das draufsteht, dann ist das oder hat das eine gewisse Schleimhautschonung und wirkt entzündungshemmend, wird eingesetzt bei chronischen Magenschleimhautentzündungen und so. Also es ist tatsächlich echt spannend.
Aber dann lohnt sich ja wirklich mal der Blick auch mal hinten drauf, was da für Mineralien so im Wasser dann drauf sind. Ne?
Das ja, es ja muss eben ausgewiesen sein, sozusagen haltig. Ne? Wenn haltig, das draufsteht, dann ist da auch die Mindestmenge drin, die eben diese Wirkung dann garantiert oder verspricht.
Finde ich richtig spannend. Ich hätte ja nicht gedacht, dass man, als es hieß, wir machen eine Wasserfolge, hätte ich nicht gedacht, was man alles über Wasser erzählen kann.
Auch, ich finde es wahnsinnig spannend. Man muss vielleicht jetzt trotz allem mal sagen, weil das immer wieder die Frage ist, ganz grundsätzlich sind mineralstoffreiche Wässer ideal. Also wenn man mal draufschaut, weil du gerade sagst, ne, wenn man, was muss denn eigentlich irgendwie so drin sein? Also Calcium, Magnesium im Verhältnis von 2:1, also die doppelte Menge an Calcium ist gut. Warum? Weil der Körper eben genau dem Verhältnis Mineralstoff ausschwitzt. So, und mit jedem Liter Schweiß gehen 40 Milligramm Calcium und 20 Milligramm Magnesium verloren. Und deshalb würde ich sagen, dass das gute oder ein richtiges, perfektes Mineralwasser, was man so täglich einsetzen kann, soll 100 Milligramm Magnesium pro Liter enthalten und eben doppelt so viel Calcium. Und für Sportler ist es eben besonders wichtig. Da ist es auch ganz gut, wenn man so mittlere Natriumwerte hat, also so 50 bis 100 Milligramm pro Liter, also wer sehr aktiv ist und auch viel sozusagen schwitzt, ne?
Sehr cool. Ich glaube, jetzt haben wir richtig viel über Wasser gelernt und ich werde definitiv jetzt auch mal hinten ein bisschen raufschauen und jetzt nicht nur nach der optischen Verpackung entscheiden, was für ein Wasser ich kaufen werde. Wir haben natürlich noch eine Frage der Woche. Die kommt heute von Sebastian.
Die Frage der Woche.
Er schreibt uns. Hi Achim, ich hätte noch eine Frage. Stimmt es, dass stilles Wasser gesünder ist als Sprudelwasser? Liebe Grüße.
Stille Wasser sind ja in erster Linie
tief.
Ja,
ich wusste.
Spannende Frage, hört man immer wieder. Die Antwort ist tatsächlich nein. So darf beispielsweise streng regulierte Mineralwasser lediglich Kohlensäure und sonst nichts zugesetzt werden. Das sagt ja eigentlich schon irgendwie vieles, dass da auf alles geachtet wird. Und Kohlensäure darf eben zugesetzt werden, dass es eben keine Beeinträchtigung hat oder nichts mit sich bringt. Außerdem kann die Kohlensäure sogar auch positive Wirkungen haben. Also wenn jetzt beispielsweise, es gibt ja nicht nur Menschen, die eine Säureüberproduktion haben, sondern auch eine zu geringe Magensäureproduktion und dann Probleme mit der Verdauung haben, da kann Kohlensäure tatsächlich Sinn machen. Bei einer zu hohen Magensäureproduktion kann die Kohlensäure wiederum Schwierigkeiten machen, so, oder die Beschwerden tatsächlich verschlimmern. Also da, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie, das muss jeder sozusagen individuell. Also wenn du jetzt quasi keine Probleme hast mit der Magensäure, dann ist das eigentlich völlig egal.
Och, das freut mich, weil tatsächlich hatte ich das auch schon mal gehört, aber das scheint dann ja ein Mythos zu sein, das freut mich. Ich als großer Sprudelfan. Also ich fasse die Folge heute nochmal zusammen. Wasser ist lebenswichtig. Lösungs-, Transport- und Speichermedium, das sind die Aufgaben des Wassers in unserem Körper. Es gibt aber ganz verschiedene Wassersorten. Es gibt Heilwasser, natürliches Mineralwasser, Tafelwasser. Die unterscheiden sich in der Zusammensetzung und da besonders im Gehalt der im Wasser gelösten Stoffe, also zum Beispiel Mineral. Und da ist aber alles gesetzlich festgelegt. Und gerade im Sommer oder beim Sport solltet ihr besonders darauf achten, dass viele dieser Mineralien im Wasser enthalten sind. Die werden nämlich vom Körper dringend gebraucht, aber permanent ausgeschwitzt. Ja, so könnte man sagen, ne?
Absolut.
Und das war's dann auch schon wieder, ihr Lieben, mit Isso. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso@edeka.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich riesig über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr nochmal kurz die Glocke abonniert, sind wir endgültig glücklich. Also, bis nächste Woche, ihr Lieben.
Ich würde sagen, Prost.
Darauf erstmal ein Wässerchen. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lou nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!